Düsseldorf, der Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts der Kunsthalle Düsseldorf. Ich habe heute Besuch von Christiana Kotniguescu. Hallo Christiana.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Du stellst aktuell im Parkhaus der Kunsthalle im Rahmen der Projektreihe Mebrüt deine Arbeit Collective Subconscious aus. Deine Performances und Installationen generell sind sehr komplex. Ja, wie findest du die Ideen zu deinen Arbeiten und was inspiriert dich generell?
Erstmal guten Tag. Sehr schön, hier zu sein. Ja, und jetzt zu deiner Frage. Ich denke, es ist eigentlich eine Kombination zwischen vielen Dingen, die mich inspirieren. Tatsächlich so Sachen, die zu mir passiert sind, also so direkterweise Sachen, die ich erlebt habe in meiner Umgebung und in meiner Heimat oder auch hier in Deutschland, als ich hier tatsächlich gekommen bin. Aber es sind auch viele Sachen, die um uns herum passieren, und deswegen, ich denke, ich funktioniere so wie eine Messenger oder eine Art Diplomat zu Sachen, die passieren und dann sind nicht so in der Öffentlichkeit so offensichtlich für jeder. Und ich denke, ich kann das vielleicht so ein bisschen die zeigen, wenn die nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen oder wenn die nur eine Perspektive bekommen, und dann kann ich vielleicht eine andere Perspektive dazu zeigen.
Mhm. Also so ein bisschen eine Vermittler in den Positionen.
In so, ja, genau. Also ich denke, das ist so ein Job des Künstlers irgendwie so, dass eine quasi so eine Spiegel von einem sozialen Kontext zu sein. Und ich denke, dass das genau das bringt tatsächlich keine Lösung zu irgendwas, zu irgendeinem Problem oder einer problematischen Situation. Aber das als Künstler, man kann zeigen so eine potenzielle Sachen und tatsächlich eine andere Perspektive zu Situationen, die wir uns in sich uns befinden können.
Mhm, ja, und im Parkhaus, die Arbeit Collective Subconscious, da hast du ja eine Wahrsagerin gebaut quasi, die mittels KI funktioniert, mit der die BetrachterInnen bzw. die BesucherInnen des Parkhauses direkt interagieren und sich die Zukunft vorhersagen lassen können. Was hat dich dazu inspiriert?
Ja, also ich glaube, ChatGPT ist quasi so ein super großes Subjekt heutzutage, und ich denke, das wird mehr und mehr benutzt für alle. Also meine Mutter benutzt jetzt ChatGPT und ich denke, das ist quasi so ein Moment, wo ich sagen kann, okay, also es ist einfach genug für alle Leute, das zu benutzen. Es ist wie man mit einem Mensch interagieren. Es ist kein Unterschied mehr. Es geht nicht nur um Sachen zu programmieren und eine Antwort zu bekommen oder komplizierte Knöpfe drücken oder irgend sowas, sondern es ist tatsächlich als eine menschliche Basis, wenn man mit irgendjemand spricht, nur dass man mit einem Roboter spricht. Mhm. Obwohl das die sind tatsächlich wenige, die verstehen oder die das Programmieren verstehen auch, wie das tatsächlich funktioniert. Und das finde ich sehr interessant im Vergleich mit dem Wahrsager-Konzept, dass das, wenn irgendjemand zu einer Wahrsagerin oder bei einem Wahrsager geht, will man nie hinterfragen, wie man zu dieser Konklusion gekommen ist, sondern wird man als Face Value den irgendeiner Vorhersage so nehmen und die folgen oder nicht, egal was man damit macht. Aber das würde man nicht fragen, ja, wie hast du mit all den die Daten, die ich dir gegeben habe, wie kamst du auf diese Konklusion? Und ich glaube, mit ChatGPT oder mit KI generell wird man auch nicht hinterfragen. Das würde man so in einem Moment sein, wo man irgendwas fragt, praktisch oder nicht, oder wie beim dem Installation tatsächlich so eher spirituell. Und man wird das als Wahrheit nennen und damit umgehen. Ich glaube, dieser Vergleich also Macht und Autorität ist eine sehr interessante Analogie zwischen zwei sehr, sehr verschiedene Art und Weise, wie man das so Sachen mitbekommt, einer Halbseele, einer nicht. Tatsächlich, dass man nicht weiß, was dahinter steht. Und das ist auch so, wir geben zu ChatGPT ganz viele Daten, wir sagen unseren Namen und viele verschiedene andere Sachen, um eine Antwort zu bekommen, im Vergleich mit dem Wahrsagern. Sie sagen auch zu den Wahrsagern, wer gestorben ist und mit welcher Seele wir sprechen wollen. Oder ja, das ist so eine, auch so ein Vergleich. Und für die Installation tatsächlich diese Autorität von Maschinen in einem Parkhaus ist tatsächlich eine sehr interessante Ding, weil man bekommt diese Zettelchen, wenn man ein Parkhaus bezahlt hat, und bei meiner Wahrsagerin bekommt man auch ein Zettelchen, wo auch deine, so die Zukunft von Menschen steht. Und es ist den gleichen Sound, wenn man diese Zettelchen bekommt, also den gleichen Drucker.
Ja, und ja auch irgendwo dann den gleichen Vorgang, weil im Parkhausautomat muss man ja auch was eingeben quasi, mhm, und dann bekommt man eben was heraus. Und das befugt einen dann, das Parkhaus zu verlassen. Und in deiner Installation gibt man ja auch erstmal Daten ein und bekommt dann eben dieses Zettelchen. Mhm, und ich finde halt auch besonders spannend, dass wir bei der Wahrsagerin ja eigentlich mit einer Praxis oder mit Praktiken zu tun haben, die Jahrhunderte alt sind. Und KI ist ja modernste Technologie oder modernste Technologien, bei denen wir noch gar nicht abschätzen können, was da überhaupt auch in Zukunft auf uns zukommt. Mhm. Und deshalb bringt das auch irgendwie so ein Konfliktpotenzial in der Arbeit selbst. Das finde ich total interessant, ja.
Ich glaube, das ist genau wie du sagst, das ist einer ist quasi neu und einer so uralt. Aber tatsächlich, was ich denke auch, dass das so irgendwie noch ein sehr schöner Vergleich ist, dass beide funktioniert auf Dateisammeln und so Informationen sammeln, bevor man also klug genug sein kann, um was zu machen. Und das ist so den Deep Learning von KI, wo man sehr viel Datei reingießen muss, um diese KI klug genug zu sein, um was zu machen. Das geht um dann in Programmierung. Und beim Wahrsagen muss man auch so sehr viel lernen und sehr viel so Sensibilisierung und so eine komplett andere Art und Weise, aber muss man auch sehr viel dafür arbeiten, und um diese Empathie zu haben oder um diese Sensibilität zu haben, um was zu sagen zu können.
Ja, und auch die Erfahrung ja erstmal sammeln, ne? Im Umgang mit Menschen ja generell.
Genau,
ja.
Genau. Und das ist so from mother to daughter, so Kenntnisse, die man eigentlich nicht unbedingt in alle Bücher finden kann, sondern tatsächlich durch diese Arbeit von Menschen. Und das ist auch mit KI, ist Arbeit von Menschen, dass diese KI da existiert.
Ja, stimmt. Wir hatten jetzt insgesamt 2,5 Monate die Zeit im Parkhaus, beziehungsweise die Möglichkeit im Parkhaus die Zukunft vorhersagen zu lassen. Wie sah denn so die Konzeptionsphase aus? Gerade auch was so die Programmierung der KI angeht, das stelle ich mir total herausfordernd vor. Erzähl doch mal ein bisschen vom Prozess vielleicht.
Ja, es ist ein sehr interessanter Prozess. Also ich kombiniere sehr oft Kunst und Tech. Das ist so ein Weg für mich irgendwie, und ich habe das nicht unbedingt ausgewählt, dass ich so super bewusst gesagt irgendwann mal, ja, ich mache jetzt Kunst und Tech. Aber irgendwie hat es sich so ergeben, dass das irgendwie meine Arbeit das braucht. Warum auch immer. Ich kann das nicht so richtig erklären. Ne? Aber es ist tatsächlich eine so Love-and-Hate-Beziehung, weil ja, Technologie, bis man das hinbekommt, insbesondere wenn man nicht eine Superprofi ist und eher so ein Experimentalist und so Sachen von Netz lernt, um das so irgendwie das zu implementieren zu können. Man braucht ja sehr viel, um das zum Laufen zu kriegen. Und dann quasi, es ist so eine Hit and Miss, bevor man so eine Struktur oder einen Punkt kommen kann, wo man sagen kann, okay, jetzt läuft, jetzt hat so eine gewisse Robust und so eine gewisse Tempo, wo man darauf arbeiten kann. Also was ich sagen will, tatsächlich, wir gehen jeden Tag zu Daisy, heißt die Wahrsagerin. wir gehen jetzt jeden Tag zu Daisy und wir machen das immer so quasi als Backup, dass das alles läuft und dass so eine Technik da funktioniert. Aber bis man zu diesem Punkt kommt, das sind sehr, sehr viele Probleme, die man nie vorsehen kann. Und es ist auch schön, dass so mit dem Wahrsagerin.
Auch Strom im Parkhaus.
Genau, das auch. Und auch Netz und auch die Tatsache, dass so diese ChatGPT ist quasi so eine Plugin, die wir in den Installationen reingebaut haben, also reinprogrammiert haben und sind Dinge, die wir noch nie gemacht haben. Mhm. Also ich arbeite mit Tech, aber bei jeder Installation und bei jeder Arbeit ist irgendwas ganz, ganz Neues, wo man vor allem Arbeit steht und realisiert, was man machen muss, sicherlich, aber hat man am Anfang an mindestens gar keine Ahnung, wie man das implementieren, schaffen kann. Und es war genau so, dass wir haben gesprochen mit irgendeiner Techniker, der das so als Beruf macht, und der hat gesagt, dass es wäre nicht möglich, weil genau so ist es im Parkhaus, das Above and Beyond, es war kein Strom, ja. Aber auch wenn, also jetzt haben wir Strom, aber auch dass die Tatsache, dass das Netz wird nicht stabil genug sein, weil wir haben so jetzt einen Router gebaut und durch diese Router bekommen wir den benötigten Netz, um mit ChatGPT zu arbeiten zu können. Aber auch hat er gesagt, dass diese ChatGPT ist nicht stabil genug, um jedes Mal eine Vorhersage zu spucken, weil das ist ein Server und dieser Server ist nicht bei uns, ist irgendwo in der Cloud, und wenn man sehr viele Fragen bekommt, dann kann auch sein, dass man sehr viel warten muss, bis das prozessiert. Mhm. Und das hätte auch der Fall sein. Aber war tatsächlich nicht. Es war Clockwork, hat das funktioniert fast jedes Mal. Und wir haben beim Eröffnen sehr viele Leute, die da gewesen sind. Und es war eher ein Problem des Handys, dass das nicht funktioniert hat oder irgendeine andere Kleinigkeit. Aber insgesamt würde ich sagen, das hat sehr, sehr gut funktioniert. Und das ist das Ding mit Art und Tech, ne? Dass du kommst in irgendeiner Punkt, wo es funktioniert. Und von da sind eigentlich viel weniger Dinge, die schief laufen können. Ja, sicher, Katastrophen können auch passieren, also das habe ich auch gehabt. Aber wenn das am Laufen ist, dann ist das sehr, du kannst das vertrauen irgendwie. Mhm. Also das ist irgendwie das ist das schöne Moment, dass du kannst auch weggucken und weggehen, und das ist da. Es ist ja. So, du kannst
die Kontrolle abgeben.
Genau, ja. Irgendwie, ja.
Aber es ist ja auch total schön, weil das für dich ja dann auch eigentlich jedes Mal aufs Neue ein Learning ist, ja, im Prinzip, oder?
Ja, komplett. Es ist eine sehr, sehr steep Learning Curve, also ich weiß nicht, wie das heißt auf Deutsch, aber
Lernkurve?
Ja, also eine sehr, sehr schnelle Lernkurve, die man sicherlich, kann, wenn du so nicht denken kannst oder nicht diese als so Challenge nehmen kannst, dann kannst du das nicht machen. Ja. Es ist wirklich ein komplett anderes Medium jedes Mal, wo man sagen kann, es ist wie du dein Leben Maler gewesen bist und irgendwann mal wirst du mit Metall arbeiten. Und es ist genau das, aber es passiert jede Woche.
Ja, boah, wow.
Also es ist kein Unterschied, weil es ist sicherlich eher immateriell, aber die Mentalität dafür ist genau das Gleiche.
Und dann bist du ja auch vor jedem Projekt oder mit jedem Projekt wieder mit neuen Herausforderungen konfrontiert, ne?
Genau. Ja. Und Sachen, die du ja sicherlich eine Ahnung dafür hast, aber dafür, dass Sachen so spezifisch sind und insbesondere bei Programmierung, das hat man so eine andere Art und Weise zu denken, dann ist das, du hast eine Ahnung von Programmierung, aber bis du da hinkommst, das ist eine andere Materie, ein anderes, ja. Es ist sehr schön, dass du das zu machen zu können und den Gehirn dafür zu haben. Ich habe ja Jost, der mir hilft. Ich bin dafür sehr dankbar. Aber das ist dann auch sehr schön, so diese Sounding Board zu haben, um Sachen zu, weil in meiner Kopf sind so viele Sachen und bis man das so diese Rendering gehabt hat und was tatsächlich da am Ende steht, ist the journey.
Ja, schön, aber du hast mir erzählt, dass du die Daten von Daisy auswerten konntest. Mhm. Kannst du dazu schon was sagen? Ich meine, die Arbeit wird ja jetzt gerade noch eine Woche ausgestellt. Hast du denn schon mal ein Zwischenergebnis vielleicht?
So ein bisschen schon. Mhm. Wir arbeiten dran, es ist so viel, die wir durchgehen müssen. Aber was ich schon sagen kann, ist es tatsächlich, dass 180 Leute bis jetzt die Daisy benutzt haben. Um so verschiedene, eher so an den Wochentagen und dann am Samstag, aber nicht am Sonntag, nicht so viel am Sonntag.
Okay.
Und dann den Alterunterschied ist sehr groß. Also die Jüngste war 7 Jahre. Und die Älteste 88. Wir arbeiten immer noch dran, weil sind sehr viele Sachen, wir arbeiten durch den Code und wir speichern nicht alle Informationen, weil Datenschutz.
Ja.
Aber so Hits können wir sehen und dann können wir dann vielleicht bis zum Ende des Daisy Leben in Moorbrot eine gesamte Statistik geben.
Ja, spannend. Ich bin echt super gespannt am Ende. Und deine Projekte, habe ich ja auch eben schon mal gesagt, die sind sehr komplex. Nicht nur inhaltlich, sondern auch, was das Material angeht, sind sehr detailliert ausgearbeitet. Manchmal baust du ganze Räume oder arbeitest mit Wasser. Und was passiert denn nach Abschluss eines Projektes mit dem ganzen Material?
Das ist sehr unterschiedlich. Also manche sind archiviert, weil du weißt ja schon, ich habe kein Atelier.
Ja.
Aber ich habe einen Lagerraum und ich kann damit sehr gut arbeiten tatsächlich. Also manche sind archiviert, weil ich dann stelle manche wieder aus, also Installationen und so Teil dieser größeren Projekten mit so Räumen bauen und so Artifacts, die quasi von diesen Projekten sich ergeben. Aber viele von den Materialien von diesen großen Projekten sind recycelt. Also bis zum einen Punkt, wo die in eine ideale Aura sind, dann werden die wieder benutzt. Es ist sehr wenig, die ich wegwerfe.
Mhm.
Und die tatsächlich wegwerfe, sind mehr als 5-mal benutzt. Und die können tatsächlich nichts mehr, fast nichts mehr. Also die sind wieder geschnitten, bemalt, geschliffen. Und so, die bekommen immer so eine andere Identity quasi, dass insbesondere bei diese Raum in Raum zu bauen, wo man viel Material benötigt, sind immer recycled Sachen, die da sind. Oder so, wenn man so als Set, the Mood und Stimmung da, das sind immer so Kleinanzeigen.
Ja.
Sachen, aber ich glaube, Kleinanzeigen sowieso eine Paradies für Künstler. Ich bin sehr dankbar, dass wir keine Anzeigen haben. Ich hoffe, die bezahlen für diese Content. Es ist unterschiedlich. Es ist unterschiedlich, weil, wie du gesagt hast, ich arbeite sehr viel performativ und dann diese Performances oder diese performative Installationen sind dokumentiert und diese Film und Fotos und alles Mögliche um diese Dokumentation sind sicherlich dann danach ein Ergebnis von dem Projekt, aber auch wenn man das wieder sehen will, das entweder baut man nach und genau wie das beim Dokumentation oder man schaut in Dokumentation. Also es ist irgendwie ein interessanter Standpunkt, weil es ist kein, jetzt gerade kein so Mentalität von Kunst ist für immer, sondern dass Kunst ist tatsächlich transformiert sich mit dem Sozialen, mit den Möglichkeiten, die man hat als Künstler, mit dem alles das, was für uns oder gegen uns arbeitet. Und ich glaube, das ist eher so eine neue postautonome Moment von Kunst auch, weil es ist nicht mehr diese Isolierung von Künstlern, wo die irgendwo gehen und eine schöne Kunstwerk machen und dann wieder zurückkommen und das ausstellen. Das geht nicht mehr so, ich denke.
Aber das ist ja auch super schön, dass du dann selber auch anhand der Dokumentation ja im Prinzip diese Archivierung hast und auf der anderen Seite aber auch siehst oder sehen kannst, wie sich die benutzten Materialien immer wieder aufs Neue verändern und zu was ganz Neuem, ganz anderen werden. Mhm. Ja, super spannendes Moment eigentlich. Ja, wie geht's denn weiter für Daisy?
Oh, Daisy geht auf Tour.
Ja.
Ja, die Daisy, Daisy wird jetzt im Gogh gehen, im Museum Gogh. Und die wird da fast in den gleichen State sein. Und ich glaube, das ist eigentlich sehr spannend für Daisy, dass das in eine komplett andere Situation die Ausstellung werden kann und dass das ja eine komplett andere Publikum tatsächlich, ne? Das ist für mich das Spannendste, dass das eher so, also Daisy ist tatsächlich einer, die archiviert wurde.
Ja.
Die hat schon ihre letzte Stage. Aber das finde ich auch eigentlich sehr, sehr schön für Daisy, dass das in verschiedene Situationen die auszustellen. Und ich hoffe, dass nach Gogh wird sie weitergehen. Und ja, sicherlich wird es ein komplett anderes Ergebnis sein als beim Parkhaus. Vielleicht vielleicht die Leute, die da beim Parkhaus waren, gehen auch im Goch.
Ja, aber total aufregend, gerade dann auch, dass du die Ergebnisse auswerten kannst und dann ja nach jedem, nach dem Ende dann wieder ganz neu sehen kannst, okay, wie war das Publikum? Sind Unterschiede da? Oder ja, total spannend. Gerade dann auch nochmal in einem anderen musealen Kontext. Ne? Und ja, spannend.
Ja, es ist, wir sprechen jetzt darüber, dass ob Daisy genau ins Museum sein wird oder irgendwie tatsächlich auch so in einer Art Öffentlichkeit und was für einen Unterschied das machen würde. Also das finde ich schon ja eine sehr interessante Perspektive.
Total. Und wie geht's denn für dich weiter? Vielleicht als letzte Frage, um das nochmal zusammenzufassen.
Ich gehe jetzt tatsächlich im Sommerferien, aber
verdient.
So, so ein bisschen. Aber danach gleich kommt dann Borderland Residency, die ich auch mit Gogh arbeite. Und das sind so verschiedene Institutionen, wo man so ein sehr interessantes Netzwerkprogramm haben kann. Und dann gehe ich tatsächlich nach Berlin. Ich habe da eine Ausstellung auch mit Artifacts. Wir haben gerade darüber gesprochen. Also das wird genau das sein mit dieser Archivierung und was man von den Archiven zeigen kann oder wie archiviert man Performance tatsächlich. Und ja, dann danach weiter in Düsseldorf. Also ich würde sagen, es geht immer weiter, ne?
Ja, stimmt. Ja, dann ganz vielen Dank für deinen Besuch heute. Und falls ihr die Installation im Parkhaus verpasst habt, könnt ihr ja dann nach Gogh fahren und euch die Zukunft dort von Daisy vorhersagen lassen.